Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir tauchen ein in die Theaterwelt und sprechen über Molières Menschenfeind in Düsseldorf. Dann schauen wir auf die Kunstwelt und besuchen die Art Basel in Paris. Und die Welt des Krieges, die holt uns ein bei einem deutsch-ukrainischen Kunstfestival in Köln. Molières Menschenfeind gehört zu den weltweit meistgespielten Theaterstücken, im Mittelpunkt Alceste. Er hasst die Heuchelei und die Schmeichelei, also hasst er die Welt. Er ist ein Misanthrop, wie es im Buche steht.
Sie überschütten einen Menschen mit Kunstbeweisen, sie beteuern, schmeicheln, gelogen. Und wenn ich Sie dann frage, wer war das, kennen Sie nicht mal seinen Namen. Ihre Herzlichkeit fällt Ihnen aus dem Gesicht, kaum dass er sich abgewendet hat.
Oh, pathetisch.
Wenn mich einmal die Umstände zu so etwas zwängen, ich würde mich am gleichen Tag erhängen.
Pardon.
Im Ernst, was verlangen Sie von mir?
Aufrichtig sein!
Aufrichtig sein. Claudius Steffens als Alceste im Düsseldorfer Schauspielhaus. Dort hatte heute eine neue Inszenierung dieses Klassikers Premiere, inszeniert von Sebastian Baumgarten und für Fazit begutachtet von unserem Kritiker Peter Klaus. Er ist jetzt live zugeschaltet. Herr Klaus, einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Sebastian Baumgarten ist bekannt für gedankenreiche, oft auch zugespitzte Inszenierungen. Wie hat er denn seine Regieantennen ausgerichtet? Was interessiert ihn an diesem Menschenfeind?
Er hat mich außerordentlich überrascht, leider nicht im Positiven. Er hat sich ganz auf vordergründigen Spaß konzentriert. Die philosophische Tiefe und politische Brisanz des Stückes, die geht in Albernheiten unter billige Karlauer Inbegriffen bis hin für mich Tiefpunkt des Abends, eine oberflächliche Anspielung auf die derzeit viel diskutierte Stadtbildbemerkung unseres Bundeskanzlers, kann ich nur sagen. Ach, Jottchen, die Akteure grimassieren kräftig, sie rollen etwa mit den Augen, als spielten sie in einem Stummfilm, sie tänzeln und stampfen und tanzen und trippeln sehr gewandt über die Bühne. Da wird Molières bittere Komödie zum Pop-Art-Gag-Sammelsurium ausgefeilter Art. Die Handelnden allerdings, und das ist für mich die Krux, mausern sich nie zu Charakteren, sondern sie erscheinen lediglich als sowas wie Figuren in einem sehr simpel gestrickten Comicstrip. Mhm. Alles andere als hintergründig.
Also das ist jetzt sozusagen schon das Urteil. Jetzt müssen Sie es noch mal ein bisschen beschreiben. Wir wollen natürlich wissen, wie das aussieht. Und selbstverständlich ist interessant, wie das Konzept jetzt auf dieser Bühne dann auch aussieht. Ist denn das Bühnenbild historisierend? Ist es gegenwärtig oder vielleicht zeitlos?
Anfangs, wenn das Publikum in den Theatersaal strömt, da sieht es aus wie auf einer heutigen Baustelle, auf der noch kräftig gemalert wird. Markant ist eine riesige Röhre, nicht unähnlich so einem Abwasserausfluss, aus dem die Protagonistinnen und Protagonisten dann gern mal kommen und in dem sie dann wieder verschwinden, alle schwarz gekleidet. Dazu gibt es viele rätselhafte Schlaglichter, etwa auf so kleinen Kartons, die man auch als Sitzmöbel benutzen kann. Die englischen Worte cure, drop tight, also Heilung, fallen und eng. Anfangs verschwommen, wahrnehmbar gibt es per Videoeinspiel Bilder aus unserer Welt, Kriegsaufnahmen, Werbung, Alltagsszenen, das ist alles grell, das ist bunt. Viele Anspielungen dazu auf unsere Computerwelt, aber das ist alles nicht wirklich entschlüsselbar. Und nichts weist auf das, was Molière in seinem Stück abhandelt, nämlich wichtige Fragen zur Moral wie die, ob Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit wirklich um jeden Preis unter Umständen gar einen mörderischen Preis zu verteidigen sind oder auch die Frage, welche Chancen eine Gesellschaft hat, sich gegen schändliche Lügen von Regierenden zu wehren, die ihre Macht missbrauchen. Das sieht sich ja schick an, bunt, aber es ist doch nur Tralala.
Die große Kunst des Molière, seine scharf gezeichneten Charaktere. Wie gelingt es denn den Schauspielerinnen und Schauspielern, diese Charaktere zu treffen? Sie haben ja schon beschrieben, dieses virtuose Tanzen und Trippeln,
ja,
Herr Klaus.
Das ist sehr artistisch und ich habe gestaunt und mich daran auch gefreut zu teilen. Tanz und Gesang sind inklusive und es gilt dann aber viel zu viele Verrenkungen zu absolvieren. Also ich mach's mal ganz konkret. Minna Wündrich in der weiblichen Hauptrolle, die darf im Finale ganz lang zeigen, wie sie die Kunst des effektvollen Ausstoßens von Gurglern, Schreien, Brummen, Surren, Summen beherrscht. Mhm. Aber da kommt nichts bei rum. Hauptdarsteller Claudius Steffens, wunderbarer Schauspieler, darf hier zeigen, wie er die Zähne blecken kann. Aber er darf keinen Menschen zeigen. Und das ist bei einem Stück, sage ich, und folgen wir auch dem Autor, Herrn Molière, einem Stück, das menschliche Schwächen anprangert, leider letztlich uninteressant und auch langweilig, denn es werden von den Schauspielerinnen und Schauspielern keine Persönlichkeiten auf die Bühne gestellt. Es sind allein Äußerlichkeiten zu bewundern. Und das ist mir als Zuschauer, der ich mich doch mit den Personen auf der Bühne auseinandersetzen möchte, vielleicht möchte ich sie lieben, vielleicht möchte ich sie hassen, aber ich möchte eine Beziehung zu aufbauen, viel zu wenig, weil das ist mir alles letztlich egal. Das ist hübsch, das ist nett, aber mehr auch nicht.
Für Sie, Herr Klaus, ist die Sache ganz klar. Deswegen doch vielleicht noch die Frage, war das für das Publikum auch so klar?
Es war interessant, dass es kaum Lacher gab an diesem Abend. Vereinzelt ein-, zweimal ja. Und im Vergleich, ich gehe ja in viele, viele Premieren hier im D-Haus, im Düsseldorfer Schauspielhaus, gab es dann weniger Beifall und weniger Jubelgeschrei als sonst. Aber es war am Ende ein satter Beifall. Allerdings auf dem Weg zur Straßenbahn hierher ins Studio bin ich mit anderen Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch gekommen. Und die haben dann auch eher den Kopf geschüttelt. Und einer meinte, na ja, das ist wohl das Stück für die anstehende Karnevalssaison. Da muss ich nun wieder sagen, ja, schrill, albern und laut, aber im Karneval, wenn man da mal auf eine Stunksitzung geht, da wird mehr geboten. Das ist sozial gehaltvoller, das ist politisch zugespitzter, da ist oft harte Satire zu sehen, die ich hier heute Abend vermisst habe.
Sebastian Baumgarten inszeniert am Düsseldorfer Schauspielhaus Molières Menschenfeind. Peter Klaus hat für Fazit die Premiere gesehen. Herr Klaus, Dankeschön.
Ich habe zu danken.
2024 war für den Kunstmarkt ein Krisenjahr. Wirtschaftliche Einbrüche und Insolvenzen in der Baubranche, hohe Zinsen, der Krieg in der Ukraine und die Eskalation im Nahen Osten, die haben dazu geführt, dass bei den Galeristen in ihren Galerien und auch bei den Auktionen die Nerven blank lagen. Vor diesem Hintergrund findet bis morgen in Paris die Kunstmesse Art Basel statt. Mittlerweile gibt es die Art Basel, die zum Messeunternehmen MCH gehört, auch in Miami Beach, Paris und Hongkong. Christine Scheucher hat sich während der Preview-Tage in Paris umgeschaut. Wie haben Sie denn die Stimmung dort erlebt, Frau Scheucher?
Tja, tatsächlich, Sie haben es gesagt, hat man ein Krisenjahr hinter sich. Der Art Basel und UBS Art Market Report, das ist so etwas wie der Leitindex des Kunstmarktes, verzeichnete 2024 einen Einbruch von bis zu 25% am Auktionsmarkt. Die Einbrüche in den Galerien lagen bei 6% und waren demnach nicht ganz so dramatisch. Das hat natürlich zur Folge, dass viele Galeristen und Galeristinnen, die dieser Tage nach Paris gekommen sind, durchaus nervös waren im Vorfeld. Das betrifft auch die Hauptmesse in Basel, die bereits im Juni stattgefunden hat. Aber hier in Paris, das kann man sagen, nach den Preview-Tagen am Dienstag und Mittwoch, also an jenen Tagen, wo Sammler, Sammlerinnen kommen, VIPs, Kuratoren, Kuratorinnen und Museumsdirektoren und Direktorinnen, nach diesen Preview-Tagen war doch ein deutliches Aufatmen wahrzunehmen. Die Messe läuft noch bis morgen, also bis Sonntag, aber mittlerweile wurden auch erste Rekordverkäufe veröffentlicht. Zum Beispiel hat die internationale Großgalerie Hauser und Wirth, die zuletzt gewisse Probleme hatte mit dem Standort in Großbritannien, in Bedrängnis geraten ist, ein Gemälde des deutschen Malers Gerhard Richter verkauft, und zwar um satte 23 Millionen Dollar.
23 Millionen für ein Gemälde von Gerhard Richter. Sehe ich das richtig, dass er, Gerhard Richter, in Paris einen ganz großen Auftritt hat, Frau Scheucher?
Allerdings, die Fondation Louis Vuitton, die sich in einem spektakulären Bau, entworfen von US-amerikanischen Star-Architekten Frank Gehry, befindet, diese zeigt derzeit eine große Gerhard-Richter-Retrospektive mit wirklich Leihgaben aus der ganzen Welt. Große Auftritte gibt es in Paris natürlich viele, womit wir vielleicht bei einem zentralen Punkt angelangt sind, warum Paris für Sammler und Sammlerinnen aus der ganzen Welt doch eine große Anziehungskraft hat. Diese Stadt verfügt natürlich über sehr viel Charme, eine wunderbare Architektur, aber auch über große Institutionen und Museen. Damit kann sie punkten. Zudem gibt es viele Stiftungen, die hier ihre Niederlassungen haben. Dieser Tage wurde auch ein neuer Raum der Fondation Cartier eröffnet, und zwar direkt gegenüber vom Louvre. Ja, und das führt dazu, dass so mancher Beobachter, so manche Beobachterin des Kunstmarktes, der Kunstwelt, mutmaßt, dass der Standort der Art Basel in Paris, der Hauptmesse in Basel, womöglich à la longue das Wasser abgraben könnte. Dieser Meinung sind natürlich, Sie werden nicht überrascht sein, vor allem Galeristen, die eine Niederlassung in Paris haben, zum Beispiel der Galerist Kamel Ninur, den ich auf der Messe getroffen habe.
Paris is booming. Paris redevient en fait cette capitale qu'elle a été tout au long du.
Paris boomt. Paris ist dabei, wieder eine Hauptstadt der Kunst zu werden. Bis in die 1960er Jahre galt Paris als Zentrum der Kunst. Nun knüpft man an diese Tradition an. Hier befinden sich Niederlassungen großer Kunststiftungen sowie eine Museumslandschaft, die sehr viel zu bieten hat. Vor allem Sammler und Sammlerinnen aus den Vereinigten Staaten und Asien kommen nach Paris, aber auch Sammler aus der ganzen Welt. An Paris führt kein Weg mehr vorbei.
Der Kunstmarktstandort Paris befindet sich also im Aufwind, das sagt der Pariser Galerist Kamel Menur. Er vertritt unter anderem auch die deutsch-polnische Künstlerin Alicia Quade, deren Studio sich in Berlin befindet. Viele Galeristen, Galeristinnen haben sich im Vorfeld der Art Basel gefragt, ob in diesem Jahr denn die Sammler und Sammlerinnen aus den Vereinigten Staaten, aus den USA ausbleiben werden, nicht zuletzt aufgrund der irritierenden Zollpolitik von Donald Trump. Frau Scheucher, ist das so eingetreten?
Tja, das stimmt. Donald Trumps Zollpolitik hat zwar derzeit noch keine allzu großen Auswirkungen auf den Kunstmarkt. Zölle werden vor allem dann erhoben, wenn eine europäische Galerie zum Beispiel einen US-amerikanischen Künstler, eine Künstlerin verkauft. Sammler und Sammlerinnen aus den Vereinigten Staaten und auch aus Asien sind bereits im Juni nach Basel gekommen und sie sind auch jetzt wieder in Paris zu sehen gewesen. Das war zumindest mein persönlicher Eindruck. Das war auch der Eindruck vieler Galeristen und Galeristinnen, mit denen ich gesprochen habe. Das liegt daran, dass die Art Basel, wir haben es bereits erwähnt, seit 2022 einen Standort in Paris hat. Damals hat man die alte, ehrwürdige französische Messe FIAC aus dem Grand Palais verdrängt. Die Messe in Paris punktet mit einer atemberaubenden Atmosphäre eben in diesem Grand Palais, das an die Belle Époque erinnert. Insgesamt hat die Messe in Basel also durchaus das Potenzial der beschaulichen Rheinmetropole Basel womöglich das Wasser abzugraben. Aber ich würde sagen, dieses Match ist noch nicht final entschieden. Was man auf jeden Fall sagen kann, eine Woche vor der Art Basel in Paris findet ja immer die Kunstmesse Frieze in London statt. Diese wird vom Konkurrenzunternehmen der Art Basel ausgerichtet, also von der Frieze. Und man kann durchaus feststellen, dass viele Galeristen und Galeristinnen ihre Filetstücke, wenn man es so nennen will, für die Art Basel aufgehoben haben. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Unterschiedliche Messen schielen auf ein unterschiedliches Publikum. So sieht das auch die deutsche Galeristin Philomene Magers von Sprüth-Magers.
Also die Frieze war immer eine Messe, wo es mehr um jüngere Künstler ging und war sehr genährt daraus, dass es Kunstakademien gibt in London. Und Paris ist auch so ein Handelsplatz für historische Positionen. Und ich glaube, das drückt sich hier aus. Und natürlich haben sich alle sehr angestrengt dieses Jahr.
Sie haben sich angestrengt und ganz offensichtlich auch gut Geld verdient. Die Galeristin Philomene Magers war das. 2022 ist die Art Basel nach Paris expandiert, nicht zuletzt um den Konkurrenten, dem Kunstmesseunternehmen Frieze, das Wasser abzugraben. Sie haben das geschildert, Frau Scheucher. 2026 geht dieser Expansionskurs nun weiter, nämlich wohin?
Genau, 2026 wird eine Ausgabe der Art Basel erstmals in Katar stattfinden. Es geht natürlich bei diesen Expansionen auch um ein Wettrennen der großen Player im Messegeschäft. Das sieht auch Vincenzo De Bellis so. Er ist der sogenannte Chief Artistic Director der Art Basel.
There's a vast region of the world that is not being yet seen.
Es gibt viele Regionen der Welt, die in der Kunstwelt lange kaum wahrgenommen wurden. Dazu gehört der Mittlere Osten. Die Art Basel hat sich in den vergangenen Jahren sehr darum bemüht, Kunst aus Afrika, Asien oder auch aus dem Mittleren Osten mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Wir denken, dass Doha als Kunstmarktstandort großes Potenzial hat. Natürlich möchten wir auch neue Märkte erschließen. Wir wollen Kunstschaffenden und Galerien in Kontakt mit neuen Sammlern bringen.
And therefore galleries to meet new clients, new collectors.
So also schätzt das der Chief Artistic Director der Art Basel, Vincenzo De Bellis, ein. Warum wird denn dieser Expansionsschritt durchaus auch kritisch beäugt? Welche Gründe gibt es dafür, Frau Scheucher?
Tja, vor allem fragen sich viele Beobachter und Beobachterinnen, welche Kunst man denn dort in Doha, in Katar, zu sehen bekommen wird. Schließlich handelt es sich zum Beispiel um ein Land, in dem Homosexualität streng sanktioniert wird. Es gibt viele Künstler, die dieses Thema auch sehr proaktiv behandeln in ihrer Kunst. Man kann davon ausgehen, dass Kunst von queeren Künstlern und Künstlerinnen keine große Rolle bei dieser Messe spielen wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Natürlich, es steht ein bisschen der Vorwurf im Raum, ob man es denn nicht mit Zensur zu tun hat oder zumindest Selbstzensur, also einem vorausschauenden Gehorsam der Galeristen und Galeristinnen, die sich natürlich genau überlegen werden und ja auch vorlegen müssen, welche Arbeiten sie dort in Doha zeigen werden.
First of all, I don't think that showing the same art is necessarily the right thing to do anyway.
Zunächst möchte ich festhalten, dass es nicht das Ziel sein sollte, überall auf der Welt dieselbe Kunst zu zeigen. Die internationalen Ableger der Art Basel sollen sich voneinander unterscheiden. Es gibt kulturelle Unterschiede. Kunstschaffende und auch eine global operierende Marke wie die Art Basel müssen den kulturellen Kontext im Blick haben und ihn berücksichtigen. Dies bezieht sich auf alle unsere Standorte. Die Art Basel hält sich an das geltende Recht der Länder, in denen sie Kunstmessen ausrichtet. In Katar gibt es Gesetze, denen wir folgen.
In Katar there are certain rules that we follow.
Trotz einer gewissen Skepsis also unter Kunstschaffenden machen die meisten großen Galerien offenbar jetzt doch bei dieser Messe in Katar mit. Ist denn, wie schätzen Sie das ein, ist der schnöde Mammon am Ende doch wichtiger als die Einhaltung zum Beispiel der Menschenrechte?
Ich würde sagen, ja, denn Sie haben es erwähnt, die großen Galerien sind an Bord bei dieser Messe und bei diesem Expansionskurs. Allerdings hinter vorgehaltener Hand hat man durchaus auch Kritik gehört und Zweifel gehört, selbst von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Galerien. Ich habe zum Beispiel mit einem Direktor einer großen internationalen Galerie gesprochen und er meinte, womöglich ein bisschen überspitzt, dass diese Messe in Katar für 5 Familien stattfinden wird, nämlich die Königsfamilie und 4 weitere Familien, die zu den sogenannten Säulen dieser Gesellschaft gehören. Stattfinden soll die erste Art Basel Katar bereits im Februar 2026 in Doha. Ja, und man wird sehen, was sie bringt.
Zurzeit allerdings ist sie in Paris zu sehen, die Art Basel, und zwar noch bis morgen, bis zum morgigen Sonntag. Danke an Christine Scheucher für diesen Zwischenbericht. Ein ukrainisches Gedicht, eindringlich deklamiert und ebenso eindringlich vom Klavier begleitet. Lyrik der ukrainischen Dichterin Julia Pajewska. Mehrere Monate lang saß sie in russischer Haft und wurde gefoltert. Sie und andere KünstlerInnen sind Teil des diesjährigen deutsch-ukrainischen Festivals der Kunst Immer wieder Aufbruch. In diesem Jahr hat es zum 3. Mal in Köln stattgefunden, veranstaltet vom Blau-Gelben Kreuz. Seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges bringt dieser Verein Hilfslieferungen in umkämpfte Gebiete, darunter Rotkreuzfahrzeuge, Stromgeneratoren, Krankenbetten, Medikamente und Babynahrung. Beim Festival mit Konzerten, Ausstellungen, Filmvorführungen und Lesungen waren auch männliche Künstler aus der Ukraine. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, denn für Männer im wehrfähigen Alter gelten strenge Ausreisebeschränkungen. Martin Gerner hat das Festival besucht, er ist jetzt zugeschaltet. Herr Gerner, einen schönen guten Abend.
Hallo.
Viele Vorführungen fanden diesmal unter der Erde statt, in Kellern fanden die statt. Welche Idee hatten denn die Veranstalter damit?
Der Krieg, die Kunst im Krieg, im russischen Angriffskrieg unter der Erde, hat vor allen Dingen, je näher man der Front ist in der Ukraine, findet er immer mehr in Kellern statt, vor allen Dingen in Kharkiv. Kharkiv, diese Millionenstadt in russischer Grenznähe, aber auch nordöstlich ganz nah am Donbass gelegen. Dort findet eigentlich seit dem Angriffskrieg alles unter der Erde statt, Theaterräume. Und dieses Flair kann man nicht sagen. Diesen Eindruck hat man versucht, in 4, 5 Kellergewölben, mittelalterlichen, neuzeitlichen Abwasserkanälen von Köln aufleben zu lassen. Das ist natürlich nicht möglich, wie wir schon spüren beim Reden hier jetzt. Da mag es übel riechen. Ein Ersatz für die Realität ist so schwer zu schaffen. Insofern ein ambitionierter Versuch. Für mich war aber reale Emotionen liefernd, ein Verständnis auch dieser unter der Erde lebenden Realität eher in den Dokumentarfilmen gegeben. Etwa Militanthropos, ein Dokumentarfilm, der die Zerstörung von Landschaft, Menschen an der Front, aber auch Seelen über die letzten 2 Jahre zeigt. Also das war für mich deutlich konkreter spürbar da.
Also natürlich ein ganz anderes Erlebnis in Köln unter der Erde als in der Ukraine. Wie sieht das denn in der Ukraine in diesen Kriegstagen aus, die Kunst unter der Erde, die Kunst in Schutzräumen, Bunkern? Haben Sie da so sich ein Bild machen können bei diesem Festival davon?
Also es gab in der ersten Diskussion am ersten Abend unter anderem durch Vertreterin des ukrainischen PEN, Dichterinnen, Schriftstellerinnen, die in Kharkiv die ganze Zeit leben und die sagen, wie Millionen oder Hunderttausende in der Stadt wollen die auch nicht raus, die immer noch Kunst machen, zum Teil sogar über der Erde, auch da gibt es noch Ausnahmen, aber eine neue Form, die sich entwickeln hat in letzter Zeit, sind die sogenannten Quartiernicks. Quartier heißt Wohnung, Apartment auf Ukrainisch, und das sind spontane zivilgesellschaftliche Treffen in Kellerräumen, die anknüpfen an eine russische, so paradox das klingen mag, auch an eine russische Untergrundrealität, künstlerische der 70er Jahre. Tatjana Ogarkova vom ukrainischen PEN erklärt Folgendes, wir hören sie.
The annexed our past during the empire times. They name all the artists we had from in the past, like Malevich.
Russland, sagt Ogarkova, hat unsere Vergangenheit annexiert über Jahrhunderte. Malevich, der berühmte Malevich, ist kein russischer Maler, sondern ein ukrainischer, sagt sie. Heute spricht die Welt von ihm als einem Russischen. So sind gewaltsame Aneignungen von Biografien durch die Jahrhunderte vorgekommen. Die Kultur zu verteidigen heißt für sie deshalb, Sprache, Identität und Literatur zu leben in dieser Phase. Sie spricht von einem Boom auch. Und vielleicht noch interessant, sie sagt, die Menschen, nicht nur Intellektuelle und Künstler, stehen Schlange aktuell für Theatervorführungen, für Buchmessen, für Literaturfestivals und auch für Kunst für jüngere Menschen. Ich habe gelernt auf dieser Begegnung in den letzten 3 Tagen, dass Jugendliche und junge Erwachsene seit über 5 Jahren zum Teil Online-Unterricht erhalten. Erst 2 Jahre Corona und jetzt 3,5 Jahre im Krieg.
Wir haben zu Beginn unseres Gesprächs, Herr Gerner, die Dichterin Julia Pajewska gehört, die als russische Gefangene gefoltert wurde. Ist das, was sie erzählt hat, ist das typisch für die aktuelle Kulturszene in Kharkiv?
Das habe ich Ogarkova, die wir eben im O-Ton gehört haben, auch gefragt. Und sie sagte, sie hat schon eine Ausnahmestellung als Ärztin, als Psychologin, die ja über 10 Jahre schon an der Front Verletzte geborgen hat, sie betreut hat. Sie hat rein äußerlich durch ihr wasserstoffblondes Haar, ihren expressiven Vortrag, den wir ja gehört haben, etwas Ikonenhaftes, so kam es mir vor. Und überraschend fand ich an ihr, dass die russische Gefangenschaft, von der sie jetzt gleich spricht, sie nicht gebrochen hat, im Gegenteil.
You can ask me, I was in Russian captivity for 3 months. In Mariupol they captured me.
Ich war 3 Monate in russischer Haft, sagt Pajewska, in Mariupol. Man hat mich gefoltert wie im Mittelalter mit ähnlichen Methoden, hat sie gesagt. Als Psychologin kann ich das Trauma selber bekämpfen, in die Hand nehmen. Lyrik, mein Schreiben, hilft mir dabei und ich fühle mich jedes Mal stärker dabei und die Folter zu überwinden, die Folgen davon. Und dann hat sie mir noch eine Sache gesagt, und zwar hat sie mir be careful zugeflüstert und hat gesagt, Russland hat auch Berlin als Ziel, auch wenn es noch nicht alle Deutschen glauben wollen. So sinngemäß.
Ich hatte es gesagt, es sind auch Künstler im wehrfähigen Alter in Köln gewesen. Das kommt selten vor, weil Männer ja im wehrfähigen Alter eigentlich keine Ausreise bekommen aus der Ukraine. Mit wem konnten Sie denn sprechen, Herr Gerner?
Also mit Viktor Dvornikov und Konstantin Sorkin waren 2 Künstler und ein Architekt darunter aus Kharkiv auch dort. Die Kölner Organisatoren, aber offenbar auch die beiden Künstler, haben offenbar sehr viel in Bewegung gesetzt, um das zu schaffen. Das ukrainische Auswärtige Amt hat geholfen, aber sie sagten, selbst mit dieser Zusage ist man nur mit 50% in Deutschland ankommend. An der Grenze selbst, wenn der Zug sozusagen polnisches Gebiet erreicht, gibt es nochmal eine ganze Reihe von Beziehungen, um sicherzugehen, die sie hätten spielen lassen. Konkreter wollten sie das nicht sagen. Und ich habe Viktor Dvornikov, den Architekten, der eine Installation zu verantworten hat, gefragt, wie es mit ihm jetzt ist vor Ort, ob er Angst hat.
Every day I can to go in the army.
Ich kann jeden Tag angezogen werden, sagt Viktor Dvornik. Ich arbeite hier als Architekt. Ich rette das kulturelle Erbe von Kharkiv. Ich dokumentiere allerlei kulturelle Schäden und Verluste. Das schützt mich am Ende aber nicht davor, an die Front zu müssen. Jeden Tag kann das passieren, sagt er.
Viktor Dvornikov und Konstantin Zorkin. Welche Kunst haben denn die beiden gezeigt?
Eine mythologisch bis mystische Schau aus Holzwerken, die im Kharkiver Literaturmuseum bis vor kurzem zu sehen war, dessen Zentralstück jetzt hier in Köln ist und das nach Lviv gehen wird, in die Westukraine danach. Im Zentrum ein runder, großer Tisch, an dem übrigens, wie ich gelernt habe, Timothy Garton Ash und Timothy Schneider, also die Historiker und Politphilosophen, schon saßen, mit einer Landkarte Kharkivs, einem Schiff aus Holz, darauf Bäume, ganze Häuser, Menschen, Holzfiguren, ein Rabe als Symbol der Hoffnung, alles verbunden mit dicken Seilen, Tauen. Und Sorkin sagte, er habe eine Vision gehabt über das Zusammenleben aller Menschen in Kharkiv und was da so tierlich verkörpert ist, seien übernatürliche Kräfte, die, meinte er, als Außenstehender sich nicht direkt offenbarten, die man vielleicht wenig nachvollziehen konnten. Und er sprach dann von der Superpower. Ich habe ihn gefragt, was er damit meint.
When death is very close, you cannot plan something. You cannot feel future.
Wenn der Tod nahe ist, so Sorkin, kannst du nichts planen. Du kannst aber eine Utopie entwerfen, wie ein Kindertraum, ein Traum als Vision. Du kannst eigentlich gar keine Zeit mehr haben und du musst sofort handeln, in dieser Minute, in dieser Sekunde, denn morgen kannst du schon tot sein. Und was man dort sehen kann, was er geschaffen hat in 2 Jahren, ist beeindruckend und ich hatte den Eindruck, ähnlich eine Parallele zu Julia Pajewska, die in der russischen Haft war, dass er, dass ihn diese Extremsituationen und Jahre eher aktuell noch stärker gemacht haben. Man ahnt, dass das aber auch enorm viele menschliche Kräfte kostet.
Das Deutsch-Ukrainische Festival der Kunst, immer wieder Aufbruch in Köln. Martin Gerner hat uns davon berichtet. Herr Gerner, Dankeschön. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wer hat den schönen Krug kaputt gemacht? Das ist die Frage, über die der Dorfrichter Adam zu urteilen hat, in Heinrich von Kleist, der zerbrochene Krug. Der entscheidende Dreh, der Richter selber, war der Täter und will nun alles daran setzen, die Ermittlungen zu verschleppen. Das Stück ist Stoff im diesjährigen Zentralabitur und die Vermutung liegt nahe, dass deshalb auch dieses Werk Land auf Land ab gespielt wird. Was taugt der Klassiker für das junge Publikum? Mit dieser Frage ist Michael Lages zu den vielen neuen zerbrochenen Krügen an den Theatern gereist.
Mia hat's besonders gut getroffen. Die junge Frau aus Feckenstedt am Harz macht nächstes Jahr tatsächlich Abitur und sie gehört seit einiger Zeit schon zur Stadthysterie am Harztheater, das auf den Bühnen in Halberstadt und Quedlinburg zu Hause ist. Dort in Quedlinburg hatte der zerbrochene Krug gerade Premiere und Mia Abel war dabei. Eine feine, dank gläserner Musik auch immer sehr durchsichtige Inszenierung ist am Harztheater entstanden, die dabei aber immer auch kraftvoll zur Sache geht, wenn der Albtraum vom Dorfrichter Adam Wirklichkeit wird und er eingestehen muss, wie schuldig er geworden ist.
Wir träumten, es hätte ein Kläger mich ergriffen und schleppte vor den Richtstuhl mich. Und ich setze gleich wohl auf dem Richtstuhl dort und schält und hunzt und schlingelte mich herunter und judiziert den Hals.
Gerichtsrat Walter aus der Verwaltungsstadt Utrecht ist auch am Harz eine Gerichtsrätin. Generell übrigens neigen Regisseurinnen und Regisseure bislang zum Geschlechtertausch. So stehen dann auch sehr deutlich die Beziehungen zwischen oben und unten im Zentrum, zwischen Ohnmacht und Macht. Zuallererst meldete sich das Theater im mecklenburgischen Neustrelitz zu Wort. Open Air und mit der historischen Fassade des Bühnenhauses als dekorativem Hintergrund. Seit Spielzeitbeginn folgten dann die Bühnen in Lübeck, Mannheim und Hagen, ganz im Sinne allumfassende Präsenz für Schülerinnen und Schüler, reist seit Saisonbeginn das Theater für Niedersachsen durch kleinere und kleinste Städte der Region. Und in Wunsdorf begrüßt der Leiter des örtlichen Kulturrings die angereisten Abitursklassen direkt von der Bühne und quasi mit Handschlag. Das neue Leitungsteam am Deutschen Nationaltheater in Weimar eröffnete die Spielzeit mit Viktor Ullmanns Krug-Oper mit einem ahnungsvoll verzweifelten Hilferuf am Ende. Fiat Justitia. Sechsmal stand der zerbrochene Krug gleich zum Saisonstart im September auf dem Programm. Weitere 6 Premieren folgten im Oktober und im November ist dann zum Beispiel das Landestheater in Detmold dran. Das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg nimmt die vor bald 10 Jahren erarbeitete Inszenierung von Michael Thalheimer wieder in den Spielplan. Die erste Begegnung in Neustrelitz fand quasi unter Wasser statt. Holle Münsters Inszenierung spielte in einer Art Museum am Meeresgrund. Und Cilli Drechsels Krug-Version in Lübeck setzt derweil auf sehr viel Zeitgenossenschaft. In einer Art elegantem Wohnzimmer, wo der vom nächtlichen Abenteuer geschundene Dorfrichter tatsächlich morgens verletzt vom Sofa fallen und ziemlich lange in weißem Unterzeug herumhumpeln kann. Die Hildesheimer Inszenierung von Ulrike Müller ist vor allem eine sehr handfeste Produktion für unterwegs. Sie hat sogar, wie in Quedlinburg, eine echte Überraschung im Angebot. Den legendären, gemessene 2 Minuten währenden Augenblick zwischen dem auf Verführung bedachten Richter und dem naiven, mit amtlichen Tricks hinters Licht geführten Opfer Eve. Auch Mannheim bekam schon seinen Krug. Anna Elisabeth Frick zeigt den gierigen Richter im alten Mannheimer Franklin-Kino als Frau. Konkrete Konsequenzen aber hat das nicht und um die Adam herum bewegt sich das Ensemble wie in einer Art fernöstlichem Ritual, ganz in Blau. In Dortmund wurde der zerbrochene Krug inzwischen zur Internetfabel. Für Freiburg ist jetzt eine Pyjama-Party junger Frauen angekündigt. Und dass MeToo und der Kampf gegen sexuellen Missbrauch grundsätzlich im Fokus steht, wenn der Krug zerbrochen wird, ist ohnehin klar. Kommende Abiturientinnen und Abiturienten sollen offenbar vor allem dort abgeholt werden, wo sie angeblich immer sind, im Internet, im Aktivismus der politischen Gegenwart. War vor allem das gewollt oder hätte es womöglich auch um Kleist gehen können, diesen Gestalter radikaler, fundamentaler Emotionen bis in den Tod oder eben im 2-Minuten-Blick, bei dem die Zeit fast stehen bleibt.
Überall Kleist, ein virtuoser Rundblick von Michael Lages. Was sind das doch für armselige Leute, die Angst vor ein paar Takten Musik haben? Russische Politiker, die eine Straßenmusikerin verfolgen, weil sie ein paar vielleicht etwas aufmüpfige Lieder singt. Die wunderbare Macht der Musik und die kalte Macht der Autorität. Stefanie Markert mit einem Beispiel, das auffühlt.
Auf 3 Pappkartons hat Diana Loginova alias Naoko ihr Keyboard gelegt. Sascha und Vlad begleiten sie an Gitarre und Trommel. Hunderte sind auf den zentralen Newski Boulevard gekommen, singen wie entfesselt den Text auswendig mit, schwenken glücklich ihre leuchtenden Handys. Die Petersburger Band Stop Time hält für sie einen Auftritt lang die Zeit an. Ich möchte Ballett sehen, lass die Schwäne tanzen, möge der Opa aus Angst um seinen See zittern. Naoko singt das seit Mai in Russland gerichtlich verbotene Lied Kooperative Schwanensee von Noise MC, Rocksänger und Ino Agent. Der lebt seit Kriegsbeginn im europäischen Exil und sammelt Geld für ukrainische Flüchtlinge. Schwanensee, ein Politikum? Ja, denn in Sowjetzeiten lief der Ballettklassiker im Fernsehen, wenn ein Partei- und Staatsführer starb oder ein Putsch lief. Zudem wird Kreml-Chef Putin samt seinem Musikzirkel mit einer deutschen Kooperative bei Petersburg namens Ozero, zu Deutsch See, in Verbindung gebracht. Die Sängerin mit der großen Brille und den blond gefärbten Haaren ist gerade 18, studiert an der Rimski-Korsakow-Musikschule in Petersburg und hat erst im September für einen selbstgeschriebenen Song beim allrussischen Festival Studentenfrühling einen Spezialpreis gewonnen. Einem Online-Kanal sagte sie:
Für mich ist Kunst zumindest in Russland derzeit die einzige Sprache, in der du sagen kannst, was du denkst. Ich fühle, dass ich auftreten muss. Und wenn ich schon einmal keine Angst hatte, mache ich weiter.
Seit April trat Naoko auf der Straße auf, ihre Videos gingen viral. Schon bald begrüßte sie den 47.000. Abonnenten auf ihrem Telegram-Kanal mit einem Spasiba. Es sind schon mehr, doch die Inhalte sind nun gelöscht. Die Kriegsfraktion hat sich eingeschossen. Abgeordnete, Blogger und die von der EU wegen Desinformation sanktionierte Journalistin aus Putins Menschenrechtsrat, Marina Achmedowa. Sie postet:
Ich war seit 2014 im Donbass und der Tod geschah vor meinen Augen. So bin ich gegen diese geistige Armseligkeit auf den Straßen meines Landes.
Für Naoko klicken die Handschellen. Eines Morgens früh um 6 wird die Straßenmusikantin ins Polizeirevier Nummer 78 gebracht. Kameras filmen im Gericht. Am 16. Oktober liest eine Richterin Naoko jenen Paragraphen vor, gegen die sie verstoßen habe. Eine nicht genehmigte Ansammlung mit mindestens 70 Personen und Behinderung der öffentlichen Ordnung vor einem Metroeingang macht eine Ordnungsstrafe von 13 Tagen Haft. Ob sie das verstanden habe? Naokos Ja wirkt verschüchtert. Der Saal wird geräumt, auf Treppenstufen warten Fans wie Galina.
Wir sind aus Moskau angereist, eigentlich zu einem Stop-Time-Konzert. Aber dann haben wir erfahren, dass die Musiker festgenommen wurden. Also sind wir ins Gericht gekommen. Man muss sie unterstützen, das ist das Mindeste. Man darf nicht die Augen verschließen, als sei nichts passiert.
Landesweite Solidarität folgt. Die öffentlichen Repressalien scheinen die Betroffenen zum Symbol des Widerstands zu machen. So wird in Jekaterinburg ein weiterer Straßenmusiker wegen Rauditums angeklagt. Sein Publikum hat einen Clip online gestellt. Die verhafteten Petersburger hätten einfach nur Musik machen wollen. Musik sei Freiheit und die Freiheit könne man ihnen nicht nehmen. In Novosibirsk demonstriert indes eine einzelne Dame mit Schapka, Schal und Transparent, Aufschrift: Freiheit für Stoptime.
Das sind unschuldige Leute, eigentlich noch Kinder, die einfach Frieden wollen. Ein ganz normaler Wunsch psychisch gesunder Menschen. Unsere Gesellschaft aber ist verrückt. Bitte, kommt zur Besinnung.
Auch das nichtstaatliche Levada-Zentrum gilt in Russland offiziell als INO-Agent. Es belegt Anfang Oktober in einer Umfrage, die unter 25-Jährigen sind die am meisten dem Frieden zugewandte Altersgruppe. Zwar sagen auch hier immerhin noch 2/3 eindeutig oder eher Ja zu den Aktionen der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Aber nur 10% wollen den Krieg unbedingt oder eher weiterführen, während sich 82% ganz klar oder eher Friedensverhandlungen wünschen.
Ihr zieht vor uns so ein böses Gesicht. Dabei fürchtet ihr euch, selbst vor Gitarren und Sängern. Und ihr habt Angst vor unseren glühenden Herzen, denn sie bringen Stahl und Blei zum Schmelzen. Und wie Vögel fliegen unsere Lieder zu jenen, die gut, mutig und ehrlich sind.
Mit diesem Gedicht hat die im Exil lebende und in der Heimat als INO-Agentin eingestufte Sängerin Manjetatschka in Valencia auf die Inhaftierung Diana Loginovas reagiert. Der Teenagerin drohen laut offizieller Nachrichtenagentur TASS nun neue Verfahren wegen Diskreditierung der russischen Streitkräfte. Im Netz kursiert die Info, Loginova habe dieser Sicht aktenkundig widersprochen. Doch die Behörden haben mit 2 weiteren Liedern in ihrem Coverrepertoire ein Problem. Ich glaube daran, dass es einen hellen Streifen in dieser Finsternis geben wird, heißt es in einem der beanstandeten Texte. Doch für Diana Loginova alias Naoko von Stop Time scheint sich der Horizont zu verdüstern. Denn auf den neuen Paragraphen stehen nicht Tage, sondern Jahre Haft.
Eine junge russische Straßenmusikerin hat in Petersburg öffentlich Lieder von sogenannten ausländischen Agenten gesungen und wird verfolgt, Stefanie Markert berichtete. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Arno Orzesek.
Abwarten, bis sich ein Meinungsstrom gebildet hat und dann tüchtig gegen diesen Strom schwimmen, Das ist eine etablierte journalistische Praxis, in der sich in der vergangenen Woche Edo Rehns in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hervorgetan hat. Hinter der übergroßen Trauer um die Klunker, die aus dem Louvre gestohlen wurden, verbirgt sich eine fragwürdige Identifikation mit royalen Angelegenheiten, kritisierte Rehns und formulierte eine republikanische Polemik. Die nun allenthalben zu beobachtenden Reaktionen wirken in ihrem Hang zum Drama, zum Kitsch, unverhältnismäßig, im Grunde heuchlerisch. Etwas ganz und gar Staatstragendes, ja Obrigkeitshöriges kommt dabei zum Ausdruck, indem ein sich vergreifen an etwas beklagt, ja betrauert und zum Angriff auf eine Nation hochgelogen wird, deren moderne Gestalt sich doch gerade aus dessen Abschaffung ergibt, sprich der Abschaffung der Monarchie. Fehlte nur noch, dass von einem Anschlag auf die Demokratie gesprochen wird. Allen Trauerklößen, die der Louvre-Raub tief betrübt, frech ins Gesicht geschrieben, Edo Rehns Artikel rasselt mit den Juwelen in der FAZ. Betont motzig gab sich auch Joachim Henschel in der Süddeutschen Zeitung, indem er behauptete, Springsteen, Deliver Me From Nowhere, sei einmal mehr eine Filmbiografie zum Abgewöhnen und wirke wie das Ensemble eines mittelmäßigen Netflix-Gebrauchsstücks. Zwischenbemerkung. Auch andere Kritiker fanden an dem Film manches schwach. Die Leistung des Hauptdarstellers bekam allerdings fast nur Beifall. Auch Tobias Rüther in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat applaudiert. Jeremy Allen White ist ein umwerfender Springsteen. Ihm gelingt es, die Figur, die er spielt, auch abseits aller Ähnlichkeiten, als lebendes, singendes und spitzendes Wesen aus eigenem Recht zu behaupten. Doch zurück zu Joachim Henschel. Der SZ-Autor betonte, dass es generell Überdruss an dem Genre Biopic gäbe. Es muss jetzt mal Schluss sein mit den Biopics. Viele sagen das schon seit Jahren. Genervt und angeödet von all den Historienfilmen über Elvis und Priscilla Presley, Bob Dylan, Oppenheimer, Lady Di, Richard Burton und so weiter. Von den Verkleidungsschlachten und unkritischen Elogen, den Doppelgänger-Revuen, Wikipedia-Drehbüchern und Piesepampligen Internetdebatten über inhaltliche Verkürzungen und falsch positionierte Zigarettenpäckchen. Wir entgegnen, kein Gesetz sagt, dass man sich bis zum mentalen Erbrechen Biopics reinziehen muss. Trotzdem sind wir dem SZ-Autor Henschel dankbar für die hübsche Vokabel Piesepampelig. Dass sich immer weniger Musikkritiker trauen, piesepampelige Kritiken zu veröffentlichen, das beklagte in seinen Gedanken zur Zukunft der Popkritik im Feuilleton Jens Balzer in der Wochenzeitung Die Zeit. Und die Gründe für die Zurückhaltung sind haarsträubend. Gerade in der Fangemeinde von Taylor Swift gibt es offenbar Menschen, die nur Huldigung akzeptieren, wenn es um ihr Idol geht. Ein Autor des Magazins Business Insider berichtete 2023, er habe nach seiner Kritik der Eras-Tournee von Taylor Swift haufenweise Morddrohungen erhalten. Swift-Anhänger hätten ihn der Pädophilie bezichtigt und auch seine Familie bedroht. Ähnlich erging es einem Autor des Musikmagazins Paste. Und nun wurde der Kritikerin der britischen Tageszeitung London Evening Standard anlässlich ihrer Rezension des neuen Swift-Albums »The Life of a Showgirl« auf X beschieden. Sie sind der Fluch des Journalismus und verdienen nicht weniger als ein schmerzhaftes, langes Leben in einem Gulag in Sibirien. So ein durchgeknallter Swiftie, zitiert von Jens Balzer in der Zeit. Wir wünschen Alan Posner, dem Autor der Tageszeitung Die Welt, dass ihm der Gulag erspart bleibt, obwohl er heftig gegen Kirill Serebrennikows Verfilmung des Oliver Guess-Romans »Das Verschwinden des Josef Mengele« austeilt. Nazis sell, Nazis faszinieren. Nazis in Uniform, Nazis im Bett, Nazis in Aktion, Nazis im Exil und Nazis garantieren Fördergelder, die auch für diesen voyeuristischen Film reichlich flossen. Weil man die eigene Faszination immer als Aufklärungswillen ausgeben kann, auch wenn, wie in diesem Film, nichts aufgeklärt wird. Kaum weniger beherzt rechnete Gerrit Terhorst im Berliner Tagesspiegel mit dem Phänomen Richard David Precht ab. Mit der Ankunft eines neuen Prechts, wie gerade Angststillstand, beginnen die ewig gleichen Festspiele. Das Erscheinen des Buches unterlegt der Autor mit der Behauptung, die etablierten Medien würden ihn ignorieren, während gleichzeitig nahezu alle wichtigen Medien berichten. Mit diesem Groll sitzt er dann noch eine Weile bei Markus Lanz, fetzt sich mit Journalistinnen und sieht sich in seiner Meinung bestätigt, dass er kaum noch durch den Meinungskorridor passt. Sehr treffend der Tagesspiegel-Autor Terhorst unter der Überschrift »Immer bereit, gekränkt zu sein« über Richard David Precht. Zuletzt zu der Kritik an der Formulierung »Problem im Stadtbild« von Friedrich Merz. In der Tageszeitung wetterte die Schriftstellerin Sascha Mariana Salzmann: Im aktuellen politischen Klima ist Merz' Aussage keine unglückliche Wortwahl, sondern eine Ansage. Es ist die Bekräftigung des AfD-Versprechens der sogenannten Remigration. Es ist der Ausdruck eines völkischen Verständnisses von Deutschland. Es ist menschenverachtend. Jürgen Kaube sah das in der FAZ um gerade differenzierter. Der volkstümliche Spruch à la Merz' Stadtbild hat es an sich, nicht ganz und manchmal gar nicht zu stimmen, aber irgendwie etwas zu berühren, das auch nicht ganz falsch ist. Irgendwie, das erlaubt die beiden verlässlich erfolgten Reaktionen, die des Protestgeschreis, das Merz' schlimmste Vorurteile unterstellt, oder des kopfnickenden »Der Mann hat doch einen Punkt«. Sie sind ihrerseits bestenfalls Viertelswahrheiten, denn weder sind die Sprüche von Merz rassistisch oder rechtsradikal, noch nehmen Flüchtlinge, nur weil manche von ihnen in erheblichem Maße den Wohlfahrtsstaat beanspruchen, den Einheimischen die Plätze im Wartezimmer weg. Knapp daneben ist auch vorbei, heißt es. Ja, heute ging es wirklich viel um Kritik und Kritik der Kritik. Trotzdem hoffen wir, dass Sie sagen, es war ganz okay, und vielleicht mit einer FR-Überschrift großzügig anfügen: Bloß zu kurz war's.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Arno Orzessig. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon Weigert Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Kommen Sie gut durch die heute besonders lange Nacht.